Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, liebe Zuschauer, liebe Kritiker, selbstverständlich auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich sende meine besten Grüße in die Heimat und begrüße Sie alle hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes Brückenbauen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Freitag, dem 28. November 2025. Wir leben in extrem polarisierten Zeiten. In Zeiten der Zerklüftung, in Zeiten der Feindbilder und vor allem im Westen beobachte ich eine kulturelle, eine zivilisatorische Überheblichkeit, eine fast schon institutionalisierte und den Leuten gar nicht mehr unbedingt bewusste Arroganz im Umgang mit anderen Kulturen, mit Zivilisationen, die uns fremd erscheinen und nicht den Wertmaßstäben und moralischen Urteilen gehorchen, die wir für unsere Welt uns zurechtgelegt haben. Und ich halte dieses Denken für einerseits gefährlich, andererseits aber für auch äußerst unzeitgemäß in einer sich vervielfältigenden, das Schlagwort lautet, multipolaren Welt. Und in so einer Welt ist eben genau das Gegenteil gefragt. Muss man aufhören, da vom hohen Ross herab herunter zu predigen und versuchen, die anderen gewissermaßen zwangs zu beglücken? Und das ist ja gewissermaßen die Politik des Westens, nicht erst seit gestern, sondern seit Hunderten von Jahren, immer wieder mit katastrophalen Ergebnissen. Und das ist vielleicht das ganz Wesentliche, was ich da auf meinen Expeditionen durchs wilde Afghanistan gelernt und erfahren habe. Wenn ich hier beobachte, wie ein Land nach 50 Jahren Krieg, meine Damen und Herren, 50 Jahre Krieg, das muss man sich einfach zuerst einmal vorstellen. Die haben jetzt 50 Jahre unter Bomben gelebt, die Afghanen. Und jetzt versuchen sie wieder, Boden unter den Füßen zu bekommen. Versuchen sie wieder, einen Fuß vor den anderen zu kriegen. Und dies weltweit, fast weltweit, isoliert mit gewaltigen Herausforderungen, von denen wir uns gar keine Vorstellung machen können. Und ungeachtet all dessen sehe ich ein Land, und ich muss das in dieser Deutlichkeit nach über einer Woche sagen, natürlich auch in aller Bescheidenheit, denn selbstverständlich habe ich so ein großes Land nicht in seiner Gesamtheit erkunden können. Aber ich habe, glaube ich, doch ein paar relevante Einschnitte und Ausschnitte hier unter die Lupe nehmen können. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, auch mit Afghanen, die hier leben, die nichts zu schaffen haben mit der Regierung. Und ich bin beeindruckt, mit was für einer Würde, mit was für einer klaglosen Selbstverständlichkeit die Leute dieses Schicksal zu tragen scheinen. Und ich meine das jetzt nicht einfach im gönnerhaften Sinne, das ist wirklich beeindruckend. Wir waren jetzt 2 Tage unterwegs im Osten des Landes. Da herrschte ein gewisser Ausnahmezustand, es gab kriegerische Ereignisse. Vor einigen Tagen haben die Pakistaner dort zugeschlagen, alles abgestritten. Jetzt haben die Afghanen zurückgeschlagen. Ein Risikogebiet, aber jetzt für uns hat da keine Gefahr bestanden, akut. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Leute in der Angst leben. Und es ist auch nicht so, dass an jeder Straßenecke irgendein Taliban-Aufpasser oder ein Polizist die Leute in Schach halten würde. Es ist einfach unglaublich, wie auch unter diesen, ja jetzt für unsere Maßstäbe ärmlichen Verhältnissen, würdevoll gelebt wird und vor allem gearbeitet wird mit einem Einsatz, wo wir uns also alle ein Stück abschneiden können. Und bevor wir uns jetzt da schon wieder über dieses Afghanistan erheben und mit dem Finger darauf zeigen, oder gar wie der amerikanische Präsident Trump das als eine Art Höllenloch unter den Nationen beschreibt. Ich meine, das ist ein absoluter Affront, was sich da dieser US-Präsident Trump geleistet hat. Denn Entschuldigung, dieses Höllenloch, wie sich die Amerikaner ausdrücken, ist natürlich zu einem Großteil von den Amerikanern selber in diesen fürchterlichen Zustand hineingebombt worden. Und da fehlt natürlich den guten Amerikanern jegliche Selbstkritik und jegliche Selbstreflexion. Ich habe hier übrigens auch in Afghanistan, in Kabul, zwei Amerikaner getroffen. Und ich bin wahrlich kein Gegner von Amerika und ich möchte diese beiden jetzt auch nicht zu Repräsentativamerikanern erklären. Aber diese, Entschuldigung, breitarschige Arroganz, mit der diese Leute hier auftreten, so als ob sie quasi die natürlichen Chefs wären in diesem Land. Also ich habe jetzt zwei wirklich eher unsympathische Exemplare dieser Menschengattung zu Gesicht bekommen. Aber sie geben mir die Gelegenheit, etwas da Dampf abzulassen. Ich meine, dann sieht man einfach, dass die Hybris des Westens so groß ist, dass es dem Westen recht geschieht. Wenn jetzt also ein paar Leute sagen da draußen in der Welt, Entschuldigung, wir haben die Nase voll, wir wollen uns jetzt nicht mehr von euch befehlen lassen, was wir zu tun und was wir zu machen haben. Und Afghanistan ist ein Land mit riesigen Problemen, natürlich, aber ein Land, das nicht klagt, das nicht jammert. Und ich habe sogar einige Politikerreden mir jetzt mal angehört, habe wieder übersetzen lassen. Und das sind also keine rasenden Tiraden gegen das Ausland. Im Gegenteil, das sind sehr maßvolle Appelle, jetzt zu arbeiten für Afghanistan und auch die Chance der Unabhängigkeit zu nutzen, die Chance der Eigenständigkeit. Und ich sehe zum Teil als Reaktionen, wobei die Reaktionen sind in der größten Mehrheit überwältigend positiv. Ich möchte Ihnen herzlich danken, aber es gibt natürlich auch kritische Reaktionen, die sind auch willkommen. Aber da habe ich dann manchmal den Eindruck, dass man es sich vielleicht ein bisschen leicht macht da, aus der bequemen Schweizer Stube oder aus Deutschland manchmal, wobei noch einmal, über 90% der Reaktionen, so nehme ich das zur Kenntnis, sind sehr positiv, aber es gibt dann doch auch Zuschriften. Und ich mahne einfach, ich appelliere, ich bitte darum, macht's euch nicht so einfach mit den Urteilen. Versucht zuerst einmal zu verstehen, versucht mal zu erkunden, bevor das Fallbeil sozusagen der Absolutgewissheit da niedersaust. Und ich muss Ihnen sagen, Sie spüren das auch, ich bin da durchaus beeindruckt, positiv beeindruckt, obwohl auch mir natürlich vieles fremd ist. Und damit will ich nicht sagen, dass in Afghanistan nicht Restriktionen herrschen, Unfreiheiten, traditionsbedingt, kulturell bedingt, die ich in der Schweiz nicht haben möchte. Aber Entschuldigung, auch die Schweiz ist nicht perfekt. Und auch wir haben noch bis in den 70er Jahren das Frauenstimmrecht nicht gehabt. Wir haben Frauen schlecht behandelt. Es gibt es natürlich viele, die bei uns mit dem Finger auf Afghanistan zeigen. Aber auch dieses Bild, aber ich lasse das erst wachsen. Ich habe morgen noch ganz wichtige Gespräche und auch heute, ich lasse das jetzt setzen und hole da noch Informationen, bevor ich hier Ihnen schildere, wie da die Gegenwart und die Wirklichkeit tatsächlich ist. Aber das Bild ist schattierter. Wir haben also jetzt zwei Tage hinter uns im Osten. Wir haben vieles gesehen. Wir sind auf Straßen gefahren, die in erstaunlich gutem Zustand waren. Wir haben gesehen, wie uralte Elektrizitätskraftwerke, die eben nicht renoviert wurden, obwohl Milliarden in dieses Land geflossen sind unter den Amerikanern, wie man die am Laufen hält. Wir sind durch Gegenden gefahren, auch nachts, wo man vor 10 Jahren nicht durchfahren konnte, wo man ausgeraubt oder entführt worden wäre, beschossen worden wäre. Und heute haben wir intensiven Straßenverkehr. Ich komme darauf noch zu sprechen. Die Leute arbeiten also mit größtem Engagement. Nochmals, wir könnten uns da ein Stück abschneiden. Ich möchte diese Eindrücke mit Ihnen einfach teilen. Ich komme dann schon noch auf die schweizerischen Aktualitäten und was uns da bewegt, aber verzeihen Sie, wenn ich da jetzt etwas erzähle. Sie können ja vorspulen, wenn Sie eher das Schweizerische Aktuelle interessiert, aber alle anderen möchte ich da mitnehmen. Das ist aber auch wichtig aus Schweizer Sicht, weil ich glaube, das, was ich hier erlebe, zwingt zumindest mich, unsere Asylpolitik zu hinterfragen. Und ich frage mich, ob unsere Bundesräte, die da zuständig sind, überhaupt die Informationen haben oder die Informationen zur Kenntnis nehmen wollen, um eben auch ihre Asylpolitik zu hinterfragen. Was haben wir da beobachtet? Was habe ich gesehen in den letzten 2 Tagen im Osten Afghanistans? Das ist natürlich nicht Kabul. Kabul ist die Vitrine. Kabul ist auch das modernste sozusagen Stadtgebiet oder Großstadtgebiet Afghanistans, und man kann das nur schwerlich verallgemeinern, zumal Afghanistan alles andere als ein homogenes Gebilde ist, sondern eben ein Vielvölkerstaat mit unterschiedlichen Ethnien, die hier miteinander auskommen müssen, verstreut über 40.000 Täler, Gebirgstäler, über Flusslandschaften, fruchtbare Ebenen, dann aber auch Wüsteneien, Großstädte, unterschiedliche Mentalitäten, auch unterschiedliche Prägungen, Ethnien und so weiter, also ein hochanspruchsvolles Land, was die Kohäsion angeht. Und trotzdem ist ja Afghanistan irgendwie immer wieder zusammengeblieben, trotz auch innerer Zerklüftung. Also, was haben wir da gesehen? Arme, einfache Lebensverhältnisse draußen auf dem Land, auch in den Hügeln, aber würdevoll. Also nicht zerlumpt, auch die Kleidung der Leute, die persönliche Hygiene. Man hat sehr viele Afghanen gesehen, wie sie da auf offener Straße an entsprechenden Brünneli ihre Füße waschen, ihre Hände waschen. Das ist also ein täglich wiederkehrendes Ritual. Wir haben sanitarische Anlagen gesehen. Die sind jetzt natürlich nicht auf dem Geberit-Status Status und Formstand bei uns, wie bei uns in der Schweiz, aber machbar und vernünftig, also die Infrastruktur ist da. Dann natürlich fließendes Wasser, kalt im Norden, im Osten, Warmwasser ist da nicht zu haben. Wir waren unter anderem an der Eröffnung eines Spitals. Wir haben Musik gehört, ist ja auch so etwas, was man erzählt. Die Taliban würden Musik und Poesie verbieten. Also unsere Fahrer haben im Auto laut Musik gehört. Wir haben auch eine private Musikvorführung gehabt, da im größeren Kreis, mit einem Tabla-Spieler, also mit diesen Perkussionsinstrumenten, und einem Sitar-Spieler, der auch gesungen hat. Klagelieder, Liebeslieder, Lieder über den Schmerz des Mannes in der Bewältigung seines Lebens, also von einem Verbot der Musik, der Poesie, kann meines Erachtens hier überhaupt nicht die Rede sein. Und was mich auch, jetzt mal abgesehen von diesen menschlichen Verhältnissen, ich habe ja noch Filme gemacht, Sie haben sie vielleicht schon gesehen, über Küchen, über Geschäfte, die es da gibt, wunderschöne Landschaften, Flusslandschaften, das können Sie sich nicht vorstellen, mit gewundenen Flussbetten, mit intensivem Baumbestand, Maulbeerbäumen, Eukalyptusbäumen, und dahinter ragen dann die Klippen, die Bergklippen auf, mit zum Teil ganz malerischem Sonnenlicht, also so Gemäldelandschaften sieht man da, und eben das einfache, aber würdevoll ertragene Leben. Und sogar auf dem Land, da sehen Sie dann natürlich viele Burkas, viele vollverschleierte Frauen, anders als in Kabul, aber Sie sehen auch dort Frauen unverschleiert. Sie sehen übrigens auch Männer, die keinen Bart haben oder einen 3-Tage-Bart. Und bei uns liest man ja, das gäbe Taliban-Einpeitscher, die Leute zwingen, einen Bart auf einer bestimmten Länge zu haben. Ich habe da auch mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, das gehört ins Reich der Mythen. Das war in der ersten Taliban-Herrschaft zum Teil der Fall, weil es dort auch noch so religiöse Fanatiker und Frömmler dabei gab. Aber heute sind die Leute erstaunt über die Zurückhaltung und das maßvolle Verhalten auch dieser neuen Regierung. Ja, ich leite einfach weiter, was man mir da erzählt hat. Wir waren an der Eröffnung eines Spitals, über die Schule habe ich Ihnen bereits berichtet, die wir da gesehen haben. Wir waren am Donnerstag an einer Spitaleröffnung unweit der afghanisch-pakistanischen Grenze. Der Gesundheitsminister war dort, mit dem wir ja bereits gesprochen haben, ein Mann, der früher Taliban-Kämpfer war, einer der berüchtigten und auch erfolgreichen, der wurde von den Amerikanern verhaftet, war 7 Jahre, glaube ich, ja, insgesamt 7 Jahre in Haft. Man hat ihm gar nicht gesagt, warum. Am Schluss allerdings sei er gut ausgekommen, hat er uns erzählt. mit seinen amerikanischen Peinigern jetzt aus seiner Sicht. Und seine Rede habe ich mir übersetzen lassen. Sehr interessant. Also keine religiösen Tiraden oder Hassparolen, sondern sehr matter of fact und dem Thema des Aufbaus gewidmet. Er hat gesagt, ich habe früher oft gekämpft, jetzt ist das Kämpfen hinter mir, ich will nichts mehr vom Kämpfen wissen. Jetzt geht es darum, die Gesundheit hier nach vorne zu bringen. Und wir eröffnen hier ein neues Spital. Ich habe kein Budget beim Gesundheitsministerium, ich habe nur Ausgaben. Wir müssen das Geld also hier zusammenkratzen, um das aufzubauen. Ein sehr anständig, groß gebauter, weißer Komplex. Er hat da vor mehreren hundert Leuten gesprochen, ausnahmslos Männer, viele Ärzte, Mediziner, auch lokale Funktionäre, Würdenträger, aber auch Bürger, die da zugehört haben. Hinten saßen Gouverneure, es war auch ein Vertreter der World Health Organization dabei. Und er hat zum Beispiel appelliert an die Exilafghanen, vergesst eure Heimat nicht, wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung. Und er hat gesagt, wir sollten unbedingt ein großes Krebskrankenhaus bauen hier in Kunar. Wir waren in dieser Provinz, eine wunderschöne landschaftlich wunderschöne Provinz. Wir müssen ein Krebskrankenhaus bauen. Wir brauchen da Geld, aber wir gehen nicht betteln. Wir sind keine Bettler. Wir brauchen Geld, aber wir dürfen da unseren Stolz, unsere Eigenständigkeit nicht preisgeben. Solche Sätze hat man da gehört. Dann auf der Strecke haben wir gesehen, große Flüchtlingslager, die da vom Roten Halbmond, das ist das Gegenstück zum Roten Kreuz, aufgerichtet wurden. Darüber liest man bei uns eigentlich fast nichts, dass die Afghanen 3 Millionen Afghanen aufnehmen mussten aus Iran und aus Pakistan. Die sind dort mehr oder weniger über Nacht zum Land rausgeworfen worden. Und auch da mit den Leuten, denen wir gesprochen haben, sie haben uns gesagt, natürlich ist das eine Belastung, aber wir können das tragen, wir können das verkraften. Ich habe mich dann gefragt, ja, wie wäre das, wenn plötzlich in Deutschland Millionen von Afghanen aufgenommen werden müssten? Könnte man das auch verkraften? Könnte man da auch die Ordnung herstellen? Wäre dann die Sicherheit gewährleistet oder nicht? Wie man das hier offensichtlich zustande gebracht hat, nötigt einem, nötigt mir Respekt ab, meine Damen und Herren. Also eine, auch da meines Erachtens imponierende Leistung, zumindest nach dem, was ich da beurteilen kann. Ich werde zum Abschluss meiner Reise noch einmal mit Exponenten auch von NGOs sprechen und meine Beobachtungen da etwas gegenchecken. Aber ich gebe Ihnen hier einfach meine subjektiven Wahrnehmungen durch. Also da waren mehrere Flüchtlingszeltlager da. Dann auch eine Beobachtung am Abend. Wir sind dann zurückgefahren, das war schon tief in der Nacht, also nach 17 Uhr wird es dunkel und wir waren auf dieser Landstraße unterwegs, in diesem schmalen Tal entlang dieser Stauseen und Flüsse. Und ich muss Ihnen sagen, intensivster Abendverkehr. Und morgen, beziehungsweise am Freitag, Entschuldigung, am Freitag, also heute Freitag, ist Sonntag in Afghanistan. Und man arbeitet eigentlich am Donnerstag nur bis Mittag. Aber im Moment arbeiten die Leute, hat man das Gefühl, bis spät abends. Auf jeden Fall waren da reihenweise Lastwagen auf dieser Straße unterwegs nach Kabul. Also nichts Feierabend, auch um 21 Uhr noch nicht. Und als wir dann auf Kabul zusteuerten, stand eine riesige Lastwagenkolonne da. Und ich habe dann unseren Übersetzer gefragt, was machen diese Lastwagen hier? Sind die quasi jetzt im Winter, also im Abend, in der Abendruhe, schlafen die jetzt da, haben die sich zur Ruhe gesetzt sozusagen, die fahren am Morgen weiter? Ich sagte, nein, die warten bis nach 22 Uhr, dann dürfen sie erst in Kabul einfahren. Also da wird intensiv gearbeitet, auch mit LKWs. Und die Sicherheit auf diesen Straßen ist beeindruckend, gemessen an früher, da war kein Durchkommen. Auch auf einer großen dann Einfallsstraße nach Kabul mit riesigen Militärcamps, verlassenen Militärcamps auf der Seite, da waren die afghanischen Streitkräfte die sich ja damals sofort eigentlich ergeben haben, als die Taliban gekommen sind. Und da hat man mir erzählt, als von Augenzeugen, als damals also die Taliban 2021 nach den Verhandlungen in Doha in die Stadt kamen, die Amerikaner waren schon davongerannt, es gab noch eine Regierung, die Regierung Ghani, wobei der Präsident Ghani hat sich dann zurückgezogen mit ein paar Koffern, hat einen Privatjet bestiegen nach Dubai und dann sind die Taliban in der Hauptstadt angekommen. Und da war große Nervosität, wir haben also mit einem Augenzeugen gesprochen, der das erlebt hat. Und er hat gesagt, die Leute wollten nach Hause, ich auch, ich habe ja ein Haus hier in Kabul und war mit dem Taxifahrer unterwegs. Der Taxifahrer hat mir gesagt, ich kann sie nicht jetzt nach Hause bringen, ich muss selber zu mir nach Hause, ich muss schauen, was meine Frau, was meine Kinder machen. Ich habe gesagt, okay, ich gehe zu Fuß. Viele gingen dann zu Fuß nach Hause, es war ein großes Chaos, aber man sei beeindruckt gewesen, wie unblutig, ohne Schießereien hier die Stadt, der Machtwechsel stattgefunden habe. Es gab Plünderungen am Anfang, es seien da einzelne Gruppen gekommen, die hätten versucht, Autos aufzuknacken. Man konnte die Taliban kontaktieren, sie haben dann sofort Streifen hingeschickt, um diese Delinquenten zu packen. Die Zuschauer da, die Gaffer haben dann gerufen, ziemlich uncharmant, wie man die bestrafen soll, aber die wurden dann ja einfach ins Gefängnis gesteckt und nicht irgendwo nach Scharia-Gesetz sozusagen körperlich verstümmelt. Das ist übrigens auch noch interessant. Ich habe eine Zuschrift bekommen von einer Frau, die hat mich gefragt, ja, aber sagen Sie mal, was mit den Frauen los ist da? Die werden ja gesteinigt in Afghanistan. Da muss ich Ihnen sagen, also nach meinen Informationen kann davon keine Rede sein. Aber ich werde das noch abklären, jetzt auch mit einzelnen NGOs. Wobei, man muss auch aufpassen. Die NGOs haben auch ihre Agenda. Wenn die sagen, hier läuft's gut, hier läuft's in die richtige Richtung, ja, dann werden ihnen die Gelder gestrichen. Und wir leben in klammen Zeiten. Sie haben es gesehen in den USA, seit Donald Trump da massiv die USAID zusammengestrichen hat, sind natürlich alle NGOs auf den Barrikaden und in Alarmstufe Rot. Denn sie fürchten natürlich, dass man um ihre Existenzberechtigung sozusagen, an ihre Existenzberechtigung zweifelt. Also auch da muss man das immer wieder abwägen. Eine andere Person hat mir geschrieben, es würde die Ethnie der Hazara diskriminiert. Das sind die, die in Bamiyan waren, als die Taliban, wenn sie es denn waren, vielleicht waren es auch extrem radikale Elemente, diese Gruppierung, die haben ja diese buddhistischen Statuen in die Luft gesprengt. Ein Riesenfrevel. Und wenn das tatsächlich stimmen sollte, ich weiß, das ist so das allgemeine Narrativ, aber ich glaube allmählich nichts mehr, was da geschrieben wird. Wenn das die Taliban gewesen wären, wäre das natürlich ein Riesenfehler und eine große kulturelle Versündigung. Übrigens etwas, was man mir auch erzählt hat, würde man auf keinen Fall heute noch tun. Ich leite das einfach weiter. Audiatur et altera pars. Es darf doch auch einmal der Angeschuldigte zu seiner Verteidigung etwas vorbringen, ohne dass wir das dann gleich wieder besser wissen. Dann hat mir eine Person erzählt, auch interessant, die Leistungen der Taliban würden bei uns im Westen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Zum Beispiel unblutiger Machtwechsel 2021, also das sei mal ganz wichtig. Dann allen voran die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl im ganzen Land, dass man am Abend wieder ins Restaurant gehen könne, dass man durch die Straßen Kabuls laufen kann, dass man auf den Überlandstraßen auch während der Nacht nicht Gefahr läuft, dass da plötzlich schwere Steine auf der Fahrbahn sind und wenn man anhält, wird man ausgeplündert und wenn man nicht kooperiert, wird einem ins Bein geschossen und dann, wenn man immer noch nicht kooperiert, wird man erschossen und trotzdem ausgeraubt. Das sei vorbei. Die Ernährung bei aller Angespanntheit gewährleistet, Stromversorgung, 40% Eigenproduktion, 60% importiert, auch das funktioniert. Dann haben die Taliban den Opiumhandel verboten. Das war ja auch so ein Schandmal der Regierung, was man immer vorgeworfen hat, ihr liefert da Opium in rauen Mengen, das ist verboten und der Opiumexport sei da gegen null. Auch das werde ich noch überprüfen natürlich, das ist das, was wir hören. Das also auch ein ganz wesentlicher Punkt, der viel zu wenig bei uns zur Kenntnis genommen wird. Dann haben wir die Straßen bereits erwähnt. Terrorismus, wir haben keine Verbindung zum Terrorismus. Wir bekämpfen den Islamischen Staat, das sind unsere Feinde. habe einige Afghanen gesprochen, die mir gesagt haben, es sei empörend, dass man damals bei 2001, also 9/11, nach den Terroranschlägen aufs World Trade Center, dass man da plötzlich Afghanistan bombardiert habe. Afghanistan habe überhaupt nichts mit diesen Terroranschlägen zu tun gehabt und auch diese Verbindungen mit der Al-Qaida, mit Osama Bin Laden, die seien konstruiert gewesen. Das sagt man hier. Man sagt, wo hat man dann am Schluss Osama Bin Laden gefunden? In Afghanistan oder in Pakistan? Und wer ist der Verbündete der USA? Sind das die Afghanen oder ist das Pakistan? Also kann man hier bitte einmal die Fakten zur Kenntnis nehmen. Das sind engagierte, beherzte Erzählungen, die man hier zu hören bekommt. Also mit dem Terrorismus hat man nichts zu schaffen. Das Thema der Frauenrechte, da bekomme ich, wie gesagt, ein mehrschichtiges Bild und ich taste mich da heran. Natürlich ist das eine Männergesellschaft hier, selbstverständlich. Das ist eine arabisch oder islamisch geprägte Gesellschaft mit einer ganz spezifischen Gepflogenheit, die im Westen jetzt überhaupt nicht akzeptiert, ja regelrecht angeprangert wird. Aber auch hier, bevor man sich dazu absoluten Urteilen versteigt, bevor man glaubt, alles zu wissen, ohne wirklich eine Ahnung zu haben und ganz dezidierte Meinungen verbreitet, muss man zuerst einmal zur Kenntnis nehmen, was passiert. Und ich bilde mir hier ein Urteil, aber ich sage Ihnen, was ich höre, widerspricht dem. Nicht total. Natürlich haben die Frauen mehr Restriktionen über die Familie, über die ganze Gemeinde, sozusagen die Tradition und dann natürlich auch die Religion, das sind Barrieren. Aber es sind zum Teil auch Barrieren, die zum Schutz der Frauen errichtet wurden. Ich weiß, wenn man das bei uns hört, dann klingeln alle Alarmsirenen. Aber wir müssen uns da etwas freimachen, auch von unserer extrem geprägten, auch woken Brille, von diesem Moralismus, mit dem wir einfach die ganze Welt über einen Kamm scheren. Also auch da. Und selbst wenn das stimmt, gehen wir mal davon aus, dass diese zu verurteilenden Praktiken tatsächlich so bestehen und dass alles also eine hinterlistige, finstere Angelegenheit ist. Selbst dann müssen wir uns ja die Frage stellen, wie gehen wir mit dem Land um? Wir haben vier Varianten. Wir können bombardieren, wir können isolieren, wir können kooperieren oder wir können ignorieren. Das sind die vier Möglichkeiten. Bombardieren, das hat man versucht. Wenn die Amerikaner mit ihrer Zwangsbeglückung und Zwangsverwestlichung erfolgreich gewesen wären, ja, warum sind ihnen die Afghanen da nicht mit wehenden Fahnen entgegengelaufen? Warum hat man ihnen kein Denkmal errichtet hier? Warum hat man die Taliban unterstützt? Warum gibt es jetzt keine Aufstände? Und das ist kein repressiver Kasernenstaat. Wir sind hier nicht in Nordkorea. Sie haben gesehen, man kann frei herumlaufen. Ich war auch da in diesem Dorf, in den Geschäften. Ich bin da reingestiegen, habe einfach Filme gemacht. Eine Freundlichkeit, man hat mich nicht bedroht, man hat mich nicht irgendwie angemacht oder weggestoßen, sondern die Leute haben so gesagt, man soll sie fotografieren. Wir haben sogar eine Frau getroffen, die als Taxi eingestiegen ist, als der Fotograf gekommen ist, bitte fotografieren Sie mich. Das ist die Stimmung, die uns hier begegnet, zumindest das, was wir hier erleben und das ist jetzt nicht einfach zusammengebüschelt worden, das sind Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Und ich bin einfach dagegen, also das Bombardieren hat nicht funktioniert. Das Isolieren, das stärkt doch die Falschen. Man muss kooperieren, meine Damen und Herren, vor allem wirtschaftlich. Man muss versuchen, hier eine wirtschaftliche Situation herbeizuführen, die dann auch kulturelle Faktoren hier entsprechend verändert. Und das Ignorieren wäre ebenso falsch wie das Isolieren. Also kooperieren ist doch hier die Lösung. Und zwar jetzt nicht einfach Geld reinpumpen. Das ist quasi die Bettelei bedient, das bringt nichts. Man muss hier auch privatwirtschaftlich sich engagieren und versuchen, das zu tun. Sie können investieren, Sie müssen natürlich einen lokalen Partner haben, wie das in vielen Ländern jetzt des sogenannten globalen Südens der Fall ist. Aber es gibt da Möglichkeiten, es sind ja auch schon Firmen hier. Und das scheint mir die einzige sinnvolle Alternative zu sein. Und mein letzter Punkt in dieser Sendung hier ist, man muss die Schweizer, aber auch die Deutsche, die europäische Flüchtlingspolitik hinterfragen. Man muss die mal einen Wirklichkeitstest unterziehen. Man muss die Politiker einmal fragen, mit ihrer Afghanistan-Asylpolitik, mit der Hilfswerkpolitik, die da mahnen. Ich habe gerade wieder so eine Depesche gesehen, so eine Hiobsbotschaft, Afghanistan sei im Auseinanderbrechen. Kann ja sein, aber in den Gebieten, in denen wir waren, ist das nicht zu sehen. Jetzt will ich hier nicht behaupten, es gäbe nicht Geländekammern, das werde ich mich dann eben morgen noch informieren von einschlägigen NGO-Experten, die mir dann erzählen, was da allenfalls in der größeren Weite draußen noch passiert. Ich hoffe, dass ich da auch neutrale Informationen bekomme. Aber diese Hiobsbotschaften scheinen mir da nicht mit der Realität zu korrespondieren. Und wenn wir das Asylgesetz ernst nehmen, meine Damen und Herren, dann heißt das, dass Leute Asylanspruch anmelden können, die persönlich an Leib und Leben bedroht sind. Und meines Erachtens ist niemand an Leib und Leben bedroht in Afghanistan heute. Und auch die Frauen, die natürlich Restriktionen haben in der Ausbildung, wenn man von Privatschulen absieht, das ist keine aus unserer Sicht optimale Situation. Das ist nicht schweizerisches Freiheitsgefühl. Aber noch einmal, dieses Land hatte 50 Jahre Bombenhagel hinter sich. Und die Frauen mussten nicht kämpfen. Die Frauen sind sozusagen verteidigt worden von ihren Männern. Und jetzt kehrt man zurück von einer kriegerischen Gesellschaft, von einer Gesellschaft mit sehr strengen Sittenregeln, die in unserer Frivolitätskultur natürlich überhaupt nicht verstanden werden. Die kehren jetzt langsam zurück zum Frieden. Und jetzt kommen wir wieder mit dem riesigen ausgestreckten Zeigefinger, mit dem Moralfinger, mit dem Lehrer-Lempel-Finger, mit dem Oberlehrer-Finger, ohne allerdings auch nur die geringste Ahnung zu haben und wollen den Afghanen schon wieder erzählen, was sie zu tun haben, obwohl ja die westliche Interventionspolitik, hier übrigens auch die russische Interventionspolitik, die sowjetische, überhaupt nichts gebracht hat. Die hat ja im Grunde diesen ganzen Schaden erst angerichtet. Und die Taliban, wie sind denn die entstanden? Die sind als Reaktion entstanden auf die Politik des Westens. Also wo ist da eigentlich die Demut unserer sich so aufgeklärt wähnenden zivilisierten Welt? Also meine Damen und Herren, wenn man sich angesichts dieser islamischen Kultur wieder etwas auf christliche Wurzeln besinnen möchte, dann ist ja eine der wesentlichen christlichen Botschaften die der Demut. Und davon sehe ich herzlich wenig im Umgang mit Afghanistan. Also unsere Asylpolitik müssen wir doch überdenken. Und zwar nicht, weil wir herzlos und kalt sind, sondern weil wir endlich mal aufhören, diese gönnerhafte Attitüde an den Tag zu legen. Ja, wir müssen die alle zu uns holen, wir schaffen das, damit wir dann in unserem Selbstbild besser dastehen. Damit wir dann sozusagen unser Samariter gehen, unser Gutmenschen gehen, bedienen können. Anstatt diese Leute ernst zu nehmen in ihrer Würde und vielleicht auch Leuten, die im Westen leben wollen, was ich verstehen kann. Ich meine, das braucht viel Kraft, enorm viel Kraft, in so einem Land zu leben, diese Härten zu erdauern. Es ist viel schöner und angenehmer, in Deutschland das Bürgergeld zu beziehen oder in der Schweiz entsprechend zu arbeiten. Es gibt natürlich auch viele Afghanen, die nicht die Sozialhilfe oder so etwas bedienen, die entsprechend auch arbeiten. Ich will gar nichts gegen diese Leute sagen, das ist gar nicht ihr Fehler. Das ist unser Fehler, wenn wir eine Asylpolitik machen, die den Asylbegriff bis zur Unkenntlichkeit aufweicht. Nein, das ist eben auch kein Ernstnehmen, kein Respekt gegenüber diesem Land und seiner Bevölkerung und gegenüber dem Asylrecht, wo man sagen muss, Entschuldigung, ihr seid nicht an Leib und Leben bedroht. Und das interessiert mich jetzt, das möchte ich wirklich herausfinden und das wird mich in diesen Gesprächen auch entsprechend bewegen. Sind hier Leute im klassischen Asylsinn an Leib und Leben bedroht? Wenn Sie mich fragen, meine Eindrücke, das ist nicht der Fall. Und ich sage Ihnen zum Abschluss, Brücken bauen. Verstehen. Aufhören mit dieser Verurteilerei, diese Polarisierung. Und ich bin mir bewusst, ich habe als Politiker sicher auch schon beigetragen zu dem. Manchmal braucht es diese Polarisierung auch. Aber lieber im Inland, wo wir Bescheid wissen. Das Schlimme ist diese auf Arroganz, auf Überheblichkeit beruhende Polarisierung. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Ja, wir wissen ja, wie das da läuft. Diese Unwissenheit, die sich zur Allwissenheit umdeklariert, das ist diese Überheblichkeit, diese Hybris des Westens. Und ich kann Ihnen sagen, das wird sich rächen. Das rächt sich ja schon. Und mit dieser Haltung werden Sie in dieser neuen Welt überhaupt keinen Blumentopf gewinnen. Und gerade Europa, gerade die Schweiz, meine Europa, dieser Freiluftfriedhof von Grossmächten, von gescheiterten Grossmächten, von Ländern, die derartige Fehler gemacht haben in der Politik in der Vergangenheit. Allem voran, ich muss es sagen, Entschuldigung, die Deutschen. Ich meine, wenn Sie die letzten 150 Jahre anschauen, Entschuldigung, ich bin kein Gegner Deutschlands. Aber da könnte man sagen, vielleicht ein bisschen politische Bescheidenheit wäre da angemessen. Und die Schweiz, die sich da immer wieder international zum Zwerg macht und auch wie ein Zwerg behandelt wird, die sollte vielleicht mal so eine Rede hören eines Gesundheitsministers, der sagt, wir sind doch keine Bettler. Wir haben zwar nichts, aber wir sind keine Bettler. Und es ist auch eine gute Botschaft, dass wir kein Geld mehr haben, weil Geld verdirbt den Charakter. Und das hat man in den letzten 20 Jahren in Afghanistan gesehen. Nein, die eigenen Werte hochhalten, aber mit einer bescheidenen, demütigen Haltung und immer im Wissen darum, dass es andere Länder und andere Sitten gibt. Und wenn es mir gelungen ist, jetzt während dieser Tage ein bisschen, auch nur einen kleinen Spaltbreit, die Türe zu öffnen für dieses Denken, dieses brückenbauerische Denken, dann bin ich hochzufrieden. Und wenn ich da etwas in die Redaktionen abstelle, auch die kritischen, also ich heiße auch die Kritiker willkommen, schreiben Sie mir, wenn ich zu einseitig bin. Ich weiß, ich bin ein leidenschaftlicher, ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch und ich habe es natürlich als meine Aufgabe als Journalist, immer wieder Gegensteuer zu geben, selbstverständlich. Aber schreiben Sie mir, wenn es Sie nicht überzeugt, wenn es mir weggaloppiert. Aber ich glaube, es ist mir schon jetzt gelungen, hier eine gewisse Diskussion auszulösen. Und das ist genau das Ziel. Dass wir das diskutieren, dass wir uns die Frage stellen, sind wir hier eigentlich auf dem falschen Dampfer? Stimmen unsere Bilder mit Blick auf dieses Land? Meine Damen und Herren, das ist jetzt kein Weltwoche-Daily Schweiz geworden, aber ein Weltwoche-Daily Spezial. Und als solches werde ich es jetzt auch rückwirkend noch deklarieren in der Maske. Aber keine Angst, ich werde die regulären Dailies Ihnen auch noch zur Verfügung stellen. Denn ich habe mich vorbereitet hier auf der Fahrt. Ich habe die Zeitungen angeschaut und meine Kollegen haben mir auch noch ein bisschen dabei geholfen. In Zürich, die Heimatverbundenheit bleibt ja da. Und wir versuchen in allen Geländekammern hier auf der Höhe der Sache zu sein. Ihnen wünsche ich vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist jetzt etwas eine längere Sendung geworden. Versuchen wir auch hier laufend Rechenschaft abzulegen. Aber ich glaube, jetzt haben wir die wesentlichen Punkte gesagt. Wir leben in polarisierten Zeiten. Brücken bauen ist besser als Bomben werfen. Brücken bauen ist besser als isolieren. Brücken bauen ist besser als ignorieren. Aber man muss sich natürlich immer auch fragen, welche Brücke baut man und wer baut diese Brücke? Mit welchem Motiv und welchem Zweck? Das ist dann auch keine einfache Sache, aber besser als alle anderen Varianten, auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Merci, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Vielen herzlichen Dank für diese, also wirklich wahnsinnig motivierenden Feedbacks, die ich bekomme. Ich bitte um Entschuldigung für alle Fehleinschätzungen bei den Afghanistan-Experten und Habitués, die sich da besser auskennen. Aber nobody is perfect. Ich arbeite an mir und taste mich in einer mir fremden Welt an die Wirklichkeit heran. Bis dann und eine schöne Zeit. Ich melde mich natürlich zurück und schauen Sie dann in die neue Weltwoche. Da werden wir auch mit dem Fotografen Kaspar Martig, wir sind ein hervorragendes Team hier, werden wir da Bilder auch präsentieren können. Wunderschön. Und mal sehen, wie viel Platz mir die Redaktion dann gibt in der Ausgabe vom kommenden Donnerstag. Bis dann, machen Sie es gut, schöne Zeit und merci vielmals.